Ja, Martin, vielen Dank für die nette Einleitung. Ich muss sagen, es ist natürlich auch immer eine besondere Herausforderung, wenn man zwischen zwei Vorträgen vom Andreas über Transplantation ist. Aber ich werde versuchen, mich der so gut wie möglich zu stellen. Für die, die mich nicht kennen, mein Name ist Dominik Wiedemann und ich beschäftige mich im AKH hauptsächlich oder mitunter mit mechanischer Kreislaufunterstützung und VAD-Systemen. Der Titel des Vortrags ist Gutes Outcome braucht Perfektion auf jeder Stufe. Ich bin mit dem Titel nur eine Spur weitergegangen und habe mir überlegt, auf der einen Seite, was ist alles möglich mit VAD und auf der anderen Seite, was geht eben dann im Endeffekt dann doch nicht. Da ich gesehen habe, dass die eigentliche Rednerin über den Blick von außerhalb über Sterben sprechen hätte sollen, habe ich diesen Vortrag versucht, etwas weniger Zahlen, Daten und faktenlastig zu halten, sondern ein bisschen mehr über persönliche Meinungen und ein bisschen über extreme Fälle zu gestalten. Warum ist das der Fall? Nun, ich möchte es beginnen mit einer Arbeit, die ich sehr gern bei so Präsentationen bringe. Das ist die Christmas Edition vom British Medical Journal, die sich damit beschäftigt hat, wie effizient sind randomisierte, kontrollierte Studien. Und unter anderem wird da die Verwendung von Fallschirmen zur Abwendung von Tod oder schweren Trauma bei Gravitational Challenge, sprich beim Springen aus Flugzeugen, beleuchtet. Natürlich gibt es für das Ganze keine randomisierte, kontrollierte Studie, es gibt auch keine Meta-Analyse, es gibt in Wahrheit gar nichts. Und man könnte jetzt im Sinne der Null- und Alternativhypothese ins Spiel bringen, dass so ein Fallschirm auch durchaus, wenn er nicht funktioniert, iatrogene negative Effekte haben könnte. Die Autoren konkludieren dann, dass sie diesen Kollegen, die immer die Evidence-Based Medicine versorgen oder Advokaten oder möchten, empfehlen, dass sie sich doch für eine Doppelblindstudie für so eine Analyse zur Verfügung stellen. Und im Endeffekt ist die Verwendung eines Fallschirms a Level 1C-Recommendation. In der Herzinsuffizienz muss man immer bedenken, terminale Herzinsuffizienz ist tödlich. Und das ist eine relativ alte Studie aus dem Jahr 2001. Da sieht man, dass Herzinsuffizienz in Relation mit eigentlich so den malignsten Tumoren gesetzt wird, die es so gibt. Und die spielt da eigentlich voll mit. Sprich, bei Damen ist sie ähnlich schlecht wie das Ovarkarzinom und bei Männern ist sie im Bereich sogar ein bisschen schlechter wie das Prostatakarzinom. Es wird oft darüber diskutiert, wann soll denn ein Patienten zur VAD-Therapie zuweisen, so einen Herzinsuffizienzpatienten. Es ist eigentlich einfach, als wenn man glaubt, wenn man sich anschaut, dass man die Anzahl der Hospitalisierungen pro Kalenderjahr, wenn man die zählt, wegen Herzinsuffizienz und man erreicht irgendwann die dritte oder vierte Hospitalisierung, dann hat man im Durchschnitt ein medianes Überleben von einem Jahr. Sprich, es ist eigentlich relativ simpel, wenn der Patient das dritte Mal hospitalisiert wird wegen Herzinsuffizienz, dann sollte man zumindest einmal überlegen, gibt es eine weitere Therapie, ist es ein VAD-Kandidat, ist es vielleicht ein Herztransplantationskandidat. Auf der anderen Seite haben VADs heutzutage ein völlig anderes Überleben, als sie es noch vor 20 oder gar 30 Jahren gehabt haben. Das ist die Momentum-3-Studie, eine der Landmark-Studies in diesem Bereich und man sieht, dass das 2-Jahres-Überleben frei von Schlaganfällen, Reoperation oder Ersatz der Pumpe bei 74% ist, was in Wahrheit wirklich exzellent ist, wenn man sich die vorigen Kurven von Überleben bei Herzinsuffizienz in Erinnerung ruft. Dennoch, und da kommt das Fallschirmparadox zum Tragen, ist sogar bei der Bridge-to-Transplant-Indikation in den Guidelines die VAD-Therapie nur eine 2a Level of Evidence-C-Indication. Und man fragt sich, man hat jetzt einen Patienten mit einer fixierten schweren pulmonalen Hypertonie, der sonst ein Transplantationskandidat ist. Was mache ich mit denen, wenn nicht ein VAD als Bridge zur Transplantation? Ich möchte aber gar nicht so viel über Guidelines eben sprechen. Das war es de facto dann schon. Der Andreas hat eh kurz schon die Programmzahlen aus Wien gezeigt. Das ist eine Kurve, die mir eigentlich meistens sogar noch lieber ist, weil man sieht, dass nicht nur unsere Implantationszahlen, die sind angestiegen, das ist richtig. Und zwar vor allem eigentlich so vom Jahr 2010 bis 2011 und 2012. In Wahrheit sind wir seither ziemlich konstant, was aber trotzdem trotzdem massiv angestiegen ist, ist die Anzahl der Patienten am Device. Und das zeigt eigentlich, dass sowohl die Devices besser geworden sind, aber auch natürlich die Art und Weise, wie wir mit diesen Patienten umgehen und wie wir diese Patienten behandeln, weil sie schlicht und ergreifend länger leben. Und diese Kurve endet jetzt 2020 und ich kann sagen, dass wir vor 4 Monaten jetzt erst einmal über 100 Patienten ongoing am LVAD im AKH Wien betreuen. Ich möchte aber ein bisschen im Outside of the Box das Ganze darstellen und ein paar Fallberichte zeigen, die zeigen, in was für relativ schwierigen Entscheidungen wir bei diesen Patienten teilweise stecken. Und zwar nicht bei den ganz normalen Herzinsuffizienzpatienten, sondern bei denen, die häufig akut zu sehr dringlichen Entscheidungen zugewiesen sind. Und ich habe es genannt, the good, the bad and the happy one. Ich möchte mit dem ersten Case anfangen. Das ist ein 64-jähriger Mann, der ursprünglich einmal eine hochgradige Mitralklappeninsuffizienz auf Basis eines P2-B3-Prolaps gehabt hat. Posteriores Segel des Annulus war verkalkt, normale biventrikuläre Funktion. Er hat 2015 einen Stent in die LAD bekommen, ansonsten eigentlich keine wesentlichen Komorbiditäten. Er hat ein Vorhofflimmern, er hat eine Adenohypotonie, er hat eine Asthma-Bronchiale, Hyperlipidämie, Bauchoperationen hinter sich gebracht. Jetzt fragt man sich, was hat der Patient im VAD-Spektrum zu suchen. Nun, er wurde zugewiesen für eine Mitralklappenkorrektur, nicht an unser Zentrum, sondern an eine andere herzchirurgische Einheit, hat eine minimalinvasive Mitralklappenoperation bekommen. Intraoperativ kam es zu gravierenden technischen Schwierigkeiten, sowohl mit der Klappenreparatur selbst, wie auch mit der Kardioplegie. Ewig lange Klemmzeit, im Endeffekt Klappenersatz, Patient mit der VAD ECMO aus dem Operationssaal gefahren. In den nächsten Tagen hat sich eigentlich die Linksventrikelfunktion unter der ECMO-Unterstützung weiter verschlechtert, sodass im Endeffekt 3 Tage später dann zur ECMO dazu noch eine Impella-CP implantiert worden ist, sodass de facto ein ECMELA-Setting gegeben war. Er hat dann nur ein Hämatothorax rechtzeitig gebildet, der ausgeräumt worden ist. Und ich bin dann am 6. Juni diesen Jahres kontaktiert worden. Patient zu dem Zeitpunkt 9 Tage an der ECMO, 6 Tage bereits an der Impella. Bin am gleichen Tag hingefahren, habe mir den Patienten dort angeschaut, die Katecholaminaufwände sieht man auf der linken Seite. Interessant war, dass das Troponin immer noch steigend war, also der hat immer noch laufend Herzmuskel abgegeben, also da ist irgendwas ganz Gravierendes passiert. Im Echo war der rechte Ventrikel zumindest mittelgradig reduziert, der linke Ventrikel absolut höchstgradig reduziert, die Mitralprothese noch dazu ein paravalvuläres Leck aufgewiesen. Natürlich in solchen Situationen immer einer der wichtigsten Punkte ist die Neurologie. Und zu dem Zeitpunkt war es so, dass eine Sedierungsreduktion hat zu einem Pressen geführt, irgendwie war einmal kontaktierbar, aber nie so wirklich. CCD allerdings war plant bereits 2-mal durchgeführt worden zu dem Zeitpunkt. Im Thorax-CD hat man als Nebenbefund damals noch gesehen, dass der rechte Unterlauf matelektatisch ist mit einer gewissen hämorrhagischen Anschoppung. Von den Endorganen natürlich war er mittlerweile hemofiltriert, also nierenersetzt. Die Leber ist nur so einigermaßen gegangen mit Transaminasen im dreistelligen Bereich. Es war dann initial einmal vor Ort der Versuch, den Patienten von der ECMO, weil die ist da nur mehr auf 2 Liter gelaufen, zu weanen, also rein auf ein Impella-Setting zu switchen. Das hat nicht funktioniert, das hat der rechte Ventrikel nicht ausgehalten, sodass wir jetzt de facto vor einem Problem gestanden sind. Und jetzt haben wir einen jungen Patienten, Brustkardiotomie, 9 Tage ECMO, 6 Tage Impella. Ich habe die Frage bewusst nur als 50-Euro-Frage eingestuft, weil ich glaube, das war nur der einfachere Bereich von dem Ganzen. Wer würde sagen, da geht noch was, da spielen wir auf Zeit? Einfach Hand hoch. Niemand, ich habe es auch so gesehen, das war für mich eigentlich jetzt keine Sache. Wer sagt, okay, das war's, wir haben verloren? Ja. Durchaus, nicht viele, aber ein paar, und hat es auch da schon Stimmen gegeben, ich sage, das geht nicht mehr. Und ich glaube auch, dass so weit weg das Ganze nicht mehr war davon, dass wirklich nichts mehr gegangen war. Wer würde das HU-HTX evaluieren? Ja. Im Endeffekt haben wir uns dann dafür entschieden, für Überstellung ins AKH und für VAD. Wir haben allerdings die HU-HTX schon bedacht und haben auch damals die ganzen Unterlagen und Untersuchungen schon in Auftrag gegeben. Nämlich ein bisschen auch im Hinterkopf, vielleicht kommt man doch von der ECMO weg auf die Impeller, dann hat man vielleicht ein bisschen mehr Zeit und es ginge. Aber im Endeffekt haben wir den Patienten dann ins AKH überstellt und haben die 50 Euro abgeholt. Einer der Gründe in dieser Situation, das ist natürlich immer eine schwierige Abwägungssache. Ich bin eben der Meinung, umso dringender der Patient ist, umso öfter und umso eher spricht es für ein VAD, umso planbarer der Patient für die HTX. Allerdings kann man das auch nicht immer über den Kamm scheren. Und das ist eine Arbeit, die Kollegen der Kardiologie gemeinsam mit uns verfasst haben, wo wir dieses Golden Window of ECMO-Therapy ein bisschen dargestellt haben. Das waren alles Patienten, die ECMO im Postkardiotomie-Setting bekommen haben. Und über den Kamm hat man gesehen, dass eigentlich schon alles, was länger wie 7 Tage ist, mit einer deutlichen Verschlechterung des Outcomes. Es ist jetzt natürlich irgendwo noch nicht, ja, je länger man an der ECMO ist, umso schlechter ist das Outcome, klar. Trotzdem ist es wichtig, dass man sich das irgendwie bewusst macht, dass sobald diese ECMO eingeschalten ist, ab dem Moment läuft irgendwie die Zeit und man muss vorankommen und man muss zu einer Entscheidung kommen, was aber auf der anderen Seite nicht heißt, dass man schlampert arbeiten soll. Also man soll schon für diesen Patienten trotz dieses Zeitdrucks eine vernünftige Entscheidung bringen. Das auch so als Leid, das habe ich sehr gern. Immer wenn es um Zeit geht, ist in der Chirurgie ja immer ein Faktor, warum operiert man so langsam, warum kommt man so spät zu einer Entscheidung. Das ist im 19. Jahrhundert, da war es offensichtlich sehr probat, schnell zu amputieren. Das war ein absolutes Ziel und das war einer der bekanntesten Amputeure zu dieser Zeit. Der hat wahnsinnig schnell diese Amputation durchgeführt. Das Problem war, der Patient ist leider gestorben, kann passieren. Leider Gottes hat er die Finger von seinem Assistenten erwischt. Der ist dann auch gestorben und der Zuschauer ist in Ohnmacht gefallen, der ist auch noch gestorben. Deswegen ist es bis heute die einzige Prozedur mit einer 300-prozentigen Mortalität. Also man sollte jetzt nicht nur wegen Zeitdruck sagen, okay, ich schmeiße alles über den Haufen und mache einfach, damit was getan ist. Dann war natürlich die nächste Frage, wie schätzt man das Risiko von diesem Patienten ein? Man kann jetzt natürlich in klassischer Chirurgen-Cowboy-Mentalität sein, was ist Risiko? Aber wir waren eigentlich alle der Meinung, das ist ein Hochrisikofall. Trotz allem, junges Alter, aber mit einmal 2 Devices inside und schon eine Herzoperation hinter sich, ist das meines Erachtens. Bitte? Das stimmt, da habe ich das Geld vergessen. Das ist ein guter Punkt, danke. Der weitere Verlauf war dann so: Wir haben den Patienten dann auf 13b überstellt, 4 Tage nachdem ich ihn gesehen habe. Es ist natürlich eben sowas auch logistisch nicht so einfach, gerade auch 2021 Juni, Covid-Zeit, ist nicht so einfach, dass man Intensivbett gerade für so einen grenzwertigen Fall abbekommt. Wir haben ihn dann hergeholt, viele der Anwesenden waren in den Fall involviert, haben ihn dann präoperativ optimiert, Wasser entzogen, haben ein erneutes CCT durchgeführt. Im Endeffekt ist er dann gezielt wach geworden, sodass die neurologische Sache einmal vom Tisch gewesen ist. Und wir haben ihm dann am 15. Juni habe ich eine Elvert-Implantation gemacht mit einem temporären Elvert. Ich habe auch die Mitralklappe erneut ausgetauscht mit dem paravalvulären Leck. Da hat man eine der technischen Probleme gesehen, dass einfach dieser Mitralkalkposterior sehr, sehr ausgeprägt gewesen ist und das über einen minimalinvasiven Zugang sehr schwierig gewesen sein muss. Er hat wieder einen Hämatothorax rechts gehabt, den ich ausgeräumt habe, ECMO explantiert, Impeller explantiert und noch an der HLM. Schaue ich so nach unten und das ist meistens, das will man als Chirurg nicht, zumindest als Herzchirurg nicht, dass man nach unten schaut und der Bauch ist auf einmal dreimal so groß, als wie er vorher war. Steinhart. Habe dann dort selber akut labrotomiert, habe dann den Kollegen von der Gefäßchirurgie dazu gebeten, weil ich eigentlich initial vermutet habe, dass jetzt durchs Ausbauen von der Impeller oder von der ECMO irgendwas passiert ist. Das war aber nicht der Fall, sondern es war eine schwere Leberblutung, offensichtlich von Nähten, die bei der Erstoperation durchs Diaphragma gestochen worden sind und die ich beim Ausräumen des Hämatothorax offensichtlich mobilisiert habe. Ich habe noch gut die Worte des Anästhesisten in Erinnerung, wo bei diesem Manöver gerade, er stirbt jetzt fast, aber wenn er es überlebt, dann schafft er es. Und Die Operation hat dann in Summe 16 Tage, war übrigens der Johannes Geilen. Die Operation hat dann in Summe 16 Stunden gedauert. Die Blutprodukte waren kaum der Rede wert, also 34 Erythrozytenkonzentrate, 4,5 Liter Zellsäber, 40 FFBs, 7 Thrombozytenkonzentrate, also ein Wahnsinn in Summe. Patient dann wieder zurück auf die Intensivstation, auch der Intensivist hat einmal initial etwas schockiert gewirkt, wo er gekommen ist. Offenes Sternum, Bauch zwar oberflächlich zugenäht, aber immer noch Tücher in situ, aber zu dem Moment habe ich mir natürlich auch gedacht, wie weit das jetzt ausgehen. Jetzt habe ich mich 16 Stunden hingestellt. Die Anästhesie hat gerade die halbe Blutbank in den Patienten reingeschüttet. Und jetzt haben wir ihn da liegen mit zwei Pumpen, mit einem offenen Sternum und einem offenen Bauch. Und das ist dann schon irgendwie die 1-Million-Euro-Frage. Wird der jetzt versterben? Und man hat primär recht gehabt. Überlebt er, wäre der Dauerpflegefall. Verstirbt er und man erklärt mich für völlig wahnsinnig, weil ich den hergeholt und operiert habe. Oder überlebt er tatsächlich und wird gerade für HTX evaluiert. Und das war dann der postoperative Verlauf des Patienten. Interessanterweise, der hat 24 Stunden oder 48 Stunden Intensivstation hinter sich gebracht und war plötzlich irgendwie recht gut. Wir haben ihn direkt das Sternum verschlossen, haben die Tücher aus dem Bauch rausgenommen, das Abdomen verschlossen. Er hat einen Hit entwickelt, es ist von Heparin auf Agatroban geswitzt worden. Er hat dann dreimal Endpseudomonas entwickelt, der gehabt als Infektion, der behandelt worden ist. Er ist am 9. Tag extubiert worden. Wir sind ins Erwart Wien gegangen. Für diejenigen, die mit diesen temporären Erwarts jetzt nicht so viel zu tun haben, habe ich da ein kleines Bild hingebracht, weil man sich vielleicht wundert, wie kriegt man das wieder raus, wenn es temporär ist. Wir nähen dann Graft auf die Pulmonalarterie, tunnelieren den durch die Thoraxwand durch. Das ist quasi der zuführende Schenkel und der abführende Schenkel ist eine ganz normale venöse Drainagekanüle wie bei einer ECMO. Und der Vorteil an diesem System ist, man kann das tatsächlich im Bett expandieren. Auch beim extubierten Patienten, wir versuchen auch immer die Patienten, wenn es irgendwie geht, so weit wie möglich respiratorisch gewinnt zu haben, weil natürlich für den rechten Ventrikler Spontanatmung die Idealsituation ist, haben in dem Fall am 15. Tag den temporären Erwart ausbauen können. Die Nierenfunktion hat sich vollkommen erholt. Die Zitze ist am 20. Tag beendet worden, nach 39 Tagen Intensivstation schließlich auf die Normalstation verlegt worden und nach 2,5 Monaten Krankenhaus ins Rehabilitationszentrum. Und das Gute ist, der Herr ist letzte Woche gerade bei uns in der VAT-Ambulanz gewesen und wir haben ihn zum Andreas geschickt, weil er jetzt aus dem Reha-Zentrum vollkommen fit und rehabilitiert zurückgekommen ist und wir werden ihn jetzt für Herztransplantation evaluieren. Aber man darf sich natürlich nicht täuschen und glauben, dass solche Fälle immer so ausgehen, sondern es gibt genauso die anderen Szenarien. Und das ist ein Patient, den habe ich rausgesucht, weil er meines Erachtens in vielen Punkten relativ knapp am vorigen Patienten dran ist, aber leider anders ausgeht. Das ist ein 68-jähriger Mann, der ein kombiniertes Aortenklappenvizium hatte, mit hochgradiger RAS, mittelgradiger AI, hochgradige Mitralinsuffizienz, schlechte linksventrikuläre Pumpfunktion, bereits erhöhter Süßpap, hat bei uns präoperativ einen Levosimendan-Zyklus, also im Sinne einer Vorbereitung schon erhalten, wurde dann im AKH operiert mit AKE, MKR, ist ohne ECMO aus dem Operationssaal gefahren, aber schon mit relativ hohen Aufwänden, also viel Dopamin, relativ viel Noah, Vasopressin dabei. Und in der ersten Nacht hat er Arrhythmien entwickelt, VDs entwickelt, ist reanimationsbedürftig geworden, ist unter Reanimation an der venoarterielle ECMO gegangen, hat unter der Reanimation auch noch eine Blutung dann gehabt mit einer Massivblutung aus der Cava Superior, die im Intensivbett übernäht worden ist. Nach 6 Tagen ECMO hat sich die Ventrikelfunktion nicht erholt, hat eigentlich keine Anzeichen der Besserung gezeigt. Und dann sind wir natürlich wieder bei unseren Fragen. Jetzt haben wir wieder einen 68-jährigen Patienten, sprich 4 Jahre älter wie vorher, wieder Postkardiotomie, nur ein Device, ein bisschen kürzer. Was machen wir mit dem? Wer ist für Spiel auf Zeit? Wieder niemand. Wer ist für Therapie beenden? Evaluierung HU-ATX? Schugi? Ich glaube, in dem Fall wollten wir alle nicht. So, wir haben uns in dem Fall auch wieder für die Wartimplantation entschlossen. In dem Fall 100 Euro, ein bisschen teurer war die Entscheidung schon. Im Rahmen der Wartimplantation haben wir zusätzlich diese Kava-Suppe aufgepatcht. Ob da jetzt eine hämodynamische Relevanz gehabt hat, wissen wir nicht, aber es hat halt optisch etwas enger ausgeschaut, sodass wir das mitgemacht haben. L-Wart, temporärer L-Wart, intraoperativ war da nichts. Sternum verschlossen, stabil auf der Intensivstation, dritter Tag Extubation, CO2-Retention, nochmal Reintubation, frühe Entscheidung für Tracheostomie, im Endeffekt auch hier erfolgreiches L-Wart-Weaning und schließlich L-Wart-Ausbau 2 Wochen nach dieser Operation. Erster Tag nach dem L-Wart-Ausbau ist leider Folgendes passiert. 4 Uhr in der Früh kam bei mir zu Hause der Anruf, sie ist jetzt reanimiert worden, unter Reanimation ECMO implantiert und die Pumpe gibt einen L-Wart-Fault am Controller an. Bin dann ins Krankenhaus gefahren, haben den Patienten in Operationssaal genommen, eigentlich in der Annahme, es gibt manchmal bei solchen Devices sogenannte Twist-Phänomene, dass sich der Graft verdrehen kann. Das war aber leider Gottes nicht, sondern es dürfte wahrscheinlich durch irgendwelche Ansaugevents getriggert oder auch durch eine Pumpenposition, die vielleicht nicht so optimal war, wie wir es gedacht haben, dazu gekommen sein, dass sich die Pumpe okkludiert hat und in Toto austrombosiert ist. Wir haben dann das komplette Pumpensystem getauscht, haben den Patienten dann wieder einen temporären L-Wart gebracht, ist in diesem Setting auf die Intensivstation gekommen. Wir haben bereits im Operationssaal wiederum eine wahnsinnige Blutungsschlacht gehabt. Auf der Intensivstation dann schwere intrabronchiale Blutung. Der Kollege von der Thoraxchirurgie hat dann noch versucht, das irgendwie bronchoskopisch abzustopfen. Ich habe dann den temporären L-Wart auf eine Hybrid-Variante noch umkanaliert, also habe in den L-Wart-Schenkel noch einen zusätzlichen arteriellen Schenkel an die Subclavia reingeben, in der Hoffnung, dass ein Teil des Blutvolumens einfach an der Lunge vorbeirinnt und dass dadurch diese Blutung zum Sistieren kommt. Es war im Endeffekt alles frustran, sodass wir dann eine DNA ausgesprochen haben und der Patient am nächsten Tag verstorben ist. Was sind jetzt die Unterschiede zwischen dem Lucky One und dem Unlucky One auf der anderen Seite? Wir haben schon gesagt, Alter, Geschlecht, Plus, Minus, ähnlich. Der erste Patient hat eine Hochrisiko-Wartimplantation mit einer Massivtransfusion kompliziert durch diese Leberproblematik gehabt. Der zweite Patient ist ebenfalls ein Hochrisiko-Watt, aber eine unkomplexe Implantation in Wahrheit. Beide haben eine ähnlich lange Zeit vom R-Watt gehabt. Dorni ist in einem guten Zustand nach Hause gegangen. Der zweite ist im Endeffekt an einer schweren Komplikation verstorben. Beide Patienten haben massiv Ressourcen konsumiert. Beide Patienten haben massive Aufwände von allen Beteiligten konsumiert. Und man muss natürlich auch die Frage stellen, wie weit ist man bereit zu gehen und wie weit ist man bereit, das zu tun. Ich habe dann noch 2 Fälle vorbereitet aus dem pädiatrischen Bereich. Der eine Fall ist ein rezenter Fall, unkomplizierte Schwangerschaft im März diesen Jahres, ein 4 Kilogramm schweres, unter Anführungszeichen initial als gesund deklariertes Mädchen auf die Welt gekommen, 3 Monate später in einem schweren Lungenödem aufgenommen worden, intubiert worden, ins AKH, auf die Kinderkardiologie nottransferiert worden, dort unter maximalen medikamentösen Aufwänden therapiert worden, keine ECMO notwendig gewesen. Nach entsprechendem Aufklärungsgespräch mit der Eltern dann im Endeffekt der Berlin hat, also ein extrakorporales L-Wart implantiert worden und mit Juli dann Herztransplantation gelistet. Und das ist ein Bild vor der Herztransplantation, die letzte Woche stattgefunden hat. Wir konnten eben nach 4,5 Monaten von diesem X-Core-Device erfolgreiche Transplantation durchführen. Sie ist extubiert worden und hat bis dato mal keine Komplikationen gezeigt. Das sind natürlich schöne Sachen. Einen weiteren Fall, der mich persönlich betroffen hat, das ist die Enkeltochter von sehr guten Freunden meiner Familie aus Innsbruck, die leider Gottes ein hypoplastisches Linksherzsyndrom gehabt hat, Norwood und Glenn-Operation extern erhalten hat. Eigentlich geplant war, dass sie bei uns die Fontan-Komplettierung bekommt und leider Gottes in einen Herzkatheter einige Wochen vor dem Ganzen im Rahmen des Versuchs, eine Pulmonalarterie zu angioplastieren, perforiert worden, reanimiert worden, an der ECMO dann nach Wien transferiert worden. an der ECMO HU gelistet worden für Transplantation, 4 Wochen ECMO, kein Organ da war und im Endeffekt wir uns dann dazu entschlossen haben, nach 4 Wochen von der ECMO von Elva zu switchen. Dort war sie dann für 4 Monate und ist im Endeffekt erfolgreich transplantiert worden. Und wie gesagt, da ein persönliches Nahverhältnis besteht, kriege ich da immer wieder so ähnlich wie der Andreas das eine oder andere Foto. Und man sieht jetzt, mittlerweile ist das Ganze 5 Jahre her und die schaut immer noch sehr gut aus. Was kann man aus diesen ganzen Sachen lernen? Medizinisch natürlich sehr viel. Ich möchte es aber jetzt vom Medizinischen ein bisschen wegbringen, weil ich finde, dass man persönlich aus dem Ganzen noch viel mehr lernen kann. Nämlich, es ist sowohl, und deswegen hat es mir gut gefallen, dass der Andreas auch ein Team-Approach-Bild drin gehabt hat, es ist sowohl Erfolg wie ein Misserfolg, bei diesen Sachen im Team zu tragen. Aber die Frage ist immer, welches Team wollen wir? Es gibt die traditionellen Teamplayer, das sind die. Das ist eine Interpretation von dem Ganzen, die man nicht unbedingt heutzutage, glaube ich, nur als modern und angebracht sehen kann. Man muss aber aufpassen, dass oft der traditionelle Team-Approach, sprich das einer streitet gegen anderen, nicht dahin übergeht, dass die Akronomisten überhand nehmen, wo die nämlich Team für toll ein anderer macht's definieren. Weil ein Streit kann man auch gut damit entkommen, dass man einfach ein Wurstigkeitsgefühl an den Tag legt oder man findet dann 99 Möglichkeiten, sich vor der Arbeit zu drücken. Und es gibt auch ein Leben nach dem Examen. Ich glaube, dass man sich mehr in diesen Bereich begeben muss, weil wir haben ohnehin als Team mit eher einem übermächtigen Gegner zu tun. Und da ist für beide vorigen Team-Approaches eigentlich kein Raum. Sondern was wir eigentlich brauchen, ist wie auf der Safari die Big Five. In Wahrheit brauchen wir wahrscheinlich Big 15 oder Big 20. Aber zumindest diese. Und wer dann der Löwe und wer der Elefant und wer lieber der Wasserbüffel ist, das ist eigentlich frei austauschbar und egal. Ich glaube, dass auch gerade bei so schweren Fällen es trotzdem wichtig ist, dass man nur eine gewisse positive Sicht bzw. positive Einstellung auf die Dinge mitbringt, weil auch das ein Ausdruck von Leadership in solchen Situationen sein kann. Und damit möchte ich mich bedanken.